liebe dieses Lied, was wir gerade gesungen haben. Wir haben gesungen, komm, du Quelle allen Segens. Und es ist so schön, dass wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, dass wir Gottes Wort öffnen dürfen, weil wir hier diese Quelle anzapfen können. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt zur Predigt kommen dürfen. Ich predige heute außerhalb unserer gewohnten Reihe durch Esra und Haggai. Das liegt an der Männerfreizeit, wo wir vorhin schon das Bild gesehen haben. Stattdessen habe ich uns heute einen Text aus dem Buch Hesekiel mitgebracht. Hesekiel ist einer der großen Propheten. Und diese Propheten im Alten Testament, sie helfen uns, die Geschichte zu verstehen, die Gott geschrieben hat. Sie sind besonders wertvoll, um Gottes Charakter und sein Handeln zu verstehen. Einerseits sein Gericht, andererseits seine Gnade. Und so ist das auch mit dem Buch Hesekiel. Aus unserer Predigtreihe wissen wir ja schon, dass Gottes Volk im Alten Testament in zwei Teile gebrochen ist. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und was die beiden Teile aber miteinander verbunden hat, war, dass sie sehr sündig waren. Die allermeisten Bürger in Gottes Volk haben ihren Gott verachtet, sie haben ihn vergessen und sie haben seine Gebote gebrochen. Und deswegen hat Gott sie bestraft. Zuerst war Israel dran und danach Juda. Die Babylonier kamen und sie haben Jerusalem und Juda erobert und besiegt und sie haben das Volk dort in mehreren Wellen ins Exil verschleppt. Und der Prophet Hesekiel, er war einer, der das miterlebt hat. Er war bei der zweiten Welle mit dabei. Er wurde auch nach Babylon verschleppt. Und er hat als Prophet gewirkt unter diesem verschleppten Volk. Das waren seine Zuhörer. Und heute geht es um Hesekiel Kapitel 34. Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne mit mir in euren Bibeln aufschlagen. Und ich habe diesen Text überschrieben mit dem Thema Rettung für Verlorene. Das Volk, was diese Message hört, ist gerade in der Verbannung. Sie sind quasi die Verlorenen und Gott verspricht ihnen Rettung in der Zukunft. Und für uns heute als Gemeinde Jesu Christi sind wir natürlich in einer anderen Situation. Auf der einen Seite schauen wir quasi zurück zu der Rettung, die wir in Jesus schon erlebt haben. Und gleichzeitig schauen wir nach vorne auf die Rettung, die auf uns wartet, wenn Jesus Christus wiederkehrt, so wie wir das gerade eben gesungen haben in der letzten Strophe. Und deswegen will Gott uns heute durch diesen Bibeltext Hoffnung schenken und uns zum Jubeln bringen über die Rettung, die er uns anbietet in Jesus Christus. Und dafür würde ich gerne zu Beginn noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir Jesus Christus kennen dürfen. Jesus, danke, dass du die Rettung in Person bist und dass du uns in unserer Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit gesehen hast und zu uns gekommen bist, um uns Hoffnung zu schenken. Und so wollen wir beten für diese Predigt, dass wir dadurch neue Hoffnung geschenkt bekommen, dass wir von ganzem Herzen auf dich ausgerichtet werden und dass wir wirklich staunen und jubeln über dein Evangelium. Bitte hilf mir beim Predigen und bitte hilf uns allen im Hören auf dein Wort. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Dieser Text, den ich uns mitgebracht habe, hat drei Teile. Ihr seht es hier kurz auf der Folie. Es geht dreimal um Rettung. Sie wird zuerst angekündigt, dann erklärt und sie hat ein Ziel. Und ihr werdet diese Gliederungspunkte dann jeweils gleich links auf der Seite sehen. Wir machen das heute so, dass ich nicht den ganzen Text auf einmal vorlese, weil das Kapitel sehr lang ist, sondern wir arbeiten uns Stück für Stück durch. Und jetzt wollen wir gemeinsam die ersten sechs Verse lesen. Wir starten mit Punkt 1. Die Rettung wird angekündigt. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte
herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Wir sehen in diesem Text, dass Gott eine Anklage erhebt. Und Vers 2 nennt uns, gegen wen sich diese Anklage richtet, nämlich gegen die Hirten Israels. Hirten war damals eine Bezeichnung für Könige oder für Herrscher. Hesekiel 34 meint hierbei die Könige Judas, also die Herrscher, die in den vergangenen Jahrzehnten über Juda das Sagen hatten. Eigentlich sind diese Könige größtenteils schon gestorben. Sie haben alle ihre Macht verloren, sie regieren nicht mehr. Aber sie sind in unserem Text sozusagen die gedachten Zuhörer. Die eigentlichen Zuhörer sind die verlorenen Judas, die jetzt im Exil verschleppt wurden. Das ist quasi die Herde, das sind die Schafe, die hier angesprochen werden. Und wir sehen in diesem Text, dass Gott zunächst einmal den Hirten droht. Er sagt in Vers 2, wehe den Hirten Israels. Und die Hauptanklage ist was? Zum Beispiel am Ende von Vers 2, sie weiden sich selbst, anstatt die Herde zu weiden. Das heißt, die früheren Könige Judas, sie waren sehr stark darauf bedacht, sich um sich selbst zu kümmern. Sie waren egoistisch und so haben sie das Volk vernachlässigt, für das sie eigentlich verantwortlich waren. Und diese Anklage wird in Vers 3 und Vers 4 noch genauer erklärt. Wir sehen dort, die Hirten, sie nutzen ihre Rechte voll aus. Ja, wir lesen davon, dass sie die Wolle der Schafe nehmen und wenn Schafe irgendwann gestorben sind, dann darf man auch ihr Fett nehmen und es essen. Das heißt auf gut Deutsch, sie lassen es sich so richtig gut gehen. Aber während sie ihre Rechte voll ausnutzen, kommen sie ihren Pflichten überhaupt nicht nach. Sie lassen ihre Schafe leiden. Vers 4, schwache, kranke, verwundete, verscheuchte und verlorene Schafe überlassen sie ihrem eigenen Schicksal und kümmern sie nicht um sie. Und wir sehen sogar am Ende von Vers 4, dass sie mit Gewalt sie misshandeln. Das heißt, vielleicht können wir uns diese Könige Judas so ein bisschen vorstellen wie sehr egoistische WG-Mitbewohner. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer WG gewohnt hat und mit wem, aber vielleicht können wir uns das mal so vorstellen, du hast einen Mitbewohner, der die Küche mitbenutzt und der das Bad mitbenutzt, aber er putzt sie nie, er geht nie einkaufen, die Seife ist immer leer, Klopapier ist weg und er zahlt nicht mal seine Miete. So. In der WG ist das schon sehr unangenehm, auch wenn es gerade vielleicht lustig ist, drüber nachzudenken. Aber wenn wir nochmal an die Könige denken, dann ist es eigentlich dramatisch, was hier passiert. Die Könige nehmen sich alles Gute und sie lassen es sich gut gehen, aber auf Kosten ihrer Schafe. Und damit sündigen sie nicht nur gegen die Schafe, sondern sie spucken eigentlich Gott ins Gesicht, der ja der Eigentümer dieser Herde ist. Und wir sehen, wie dieses Verhalten dieser Hirten Judas ganz furchtbare Folgen für die Herde hat. Das wird uns in Vers 5 und 6 beschrieben. Wir haben es gerade schon gelesen. Dreimal in zwei Versen spricht Gott hier davon, dass sich die Schafe zerstreut haben. Das heißt, sie sind weggelaufen. Sie sind verloren gegangen. Das heißt, sie haben keinen Schutz mehr. Wilde Tiere können problemlos über sie herfallen. Sie irren umher. Das heißt, sie haben keine Orientierung, kein Zuhause mehr. Keiner fragt nach ihnen. Ich hoffe, wir können uns das bildlich vorstellen. So eine Schafherde, die völlig verloren ist, denen es richtig schlecht geht. Keiner kümmert sich um sie. Und es ist ja immer noch so, dass dieses Bild das Volk Juda beschreibt. Weil ihre Könige so schlecht waren, sind sie jetzt im Exil in Babylon. Gott hat sie verbannt aus dem verheißenen Land Kanaan. Sie sind jetzt weit weg von diesem schönen und gesegneten Wohnort, den Gott ihnen eigentlich gegeben hatte. Sie sind jetzt fremden Völkern versklavt. Sie werden quasi behandelt wie von wilden Tieren. Und die können mit Juda machen, was sie wollen. Keiner interessiert sich für sie. So, ich hoffe, wir sehen, das Volk Juda scheint gerade hoffnungslos verloren zu sein. Und seht ihr, für dieses furchtbare Schicksal vom Volk werden die Könige und die Leiter verantwortlich gemacht. Sie sind schuld. Und ich glaube, das will uns heute daran erinnern, wie wichtig gute Leiter sind in Gottes Volk. Leiter haben eine große Verantwortung von Gott bekommen. Das Volk im Alten Testament brauchte gute Leiter und auch die Gemeinde Jesu Christi braucht gute Leiter. Deswegen hat Jesus sich das sehr gut überlegt, dass es diese Ältesten und Pastoren gibt, das ist ein biblisches Amt, die Gemeinde anleiten sollen. Ja, Pastor heißt Hirte. Ja, das ist sehr passend zu dem, was es bedeutet. Hirten kümmern sich um die Herde und das ist die Gemeinde. Hirten sind dafür verantwortlich, dass es der Gemeinde geistlich gut geht. Wegen der Männerfreizeit bin ich heute der Einzige hier aus der Gemeindeleitung. Aber trotzdem, und das sage ich stellvertretend auch für die anderen, wir brauchen euer Gebet. So, Gott hat uns eine große Verantwortung gegeben, die schaffen wir niemals selber auszufüllen. Deswegen ist es eure und unsere Aufgabe, Gott darum anzuflehen, dass er uns hilft, die Gemeinde so anzuleiten, wie es ihm gefällt. Das brauchen wir ganz dringend in der Gemeindeleitung. Und gleichzeitig ist es eine Verantwortung für uns alle, für die ganze Gemeinde, für alle Mitglieder dieser Gemeinde, dass wir die richtigen Männer wählen für dieses Amt der Leitung. Weil Leitung wichtig ist, hat Gott in seinem Wort gesagt, wie diese Leiter sein sollen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit Gottes Wort zu prüfen, wer für dieses Amt geeignet ist. Das ist unsere Verantwortung als ganze Gemeinde. So viel mal zu diesem Thema Gemeindeleitung. Aber Leitung in der Gemeinde ist ja nicht nur das, was Älteste und Pastoren machen, sondern Leitung in der Gemeinde findet auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Denken wir an Hauskreise, dort braucht es Leiter. Oder denken wir an einzelne Gruppen oder Dienstbereiche. Auch hier braucht es gute Leiter. Oder es braucht Christen, die sich auch in Einzelne investieren und sie anleiten. Zum Beispiel durch Jüngerschaft und so weiter. Das heißt, wir sehen, als Gemeinde brauchen wir in ganz vielen Bereichen Leitung. Und nebenbei bemerkt ist das natürlich in der Familie ganz genauso. Und deswegen will ich dich fragen, in welche Leitungsverantwortung hat Gott dich gestellt? Oder in welche will er dich noch stellen? Und du bist noch auf dem Weg dazu, das zu entdecken oder dich darauf einzulassen. Und dann weiterführende Fragen. Nutzen wir unsere Stellung selbstsüchtig, sodass wir es uns gut gehen lassen? Oder denken wir an das Wohl der anderen? Dienen wir oder lassen wir uns bedienen? Versorgen wir die Schafe in unserer Mitte, die ganz besonders unsere Hilfe brauchen? Oder sind die Schwachen, die Kranken, die Armen und so weiter und so fort eher Leute, auf die wir herabschauen? Die zentrale Frage ist, benutzt du deine Verantwortung so, wie es dem Oberhirten Jesus Christus gefällt? Bist du treu in deiner Verantwortung? Wir sehen in unserem Text, ohne gute Leiter ist das Volk Gottes in Gefahr. Das war damals so und das ist auch heute so. Und das Volk Juda musste damals erfahren, was passiert, wenn Leitung schief geht, wenn Leiter ihren Job schlecht machen. Aber wir sehen jetzt, wenn wir etwas weiter in unserem Text schauen, dass diese schlechten Könige nicht das letzte Wort haben, sondern dass Gott das letzte Wort hat. Und dafür wollen wir die Verse 7 bis 10 gemeinsam lesen. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach ihren Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. So hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. Denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Vers 10 ist hier der, der ich besonders hervorheben möchte. Vers 10 beschreibt, wie Gott eingreifen wird. Er sagt, er kommt über die Hirten, das heißt, er kommt gegen sie, um sie jetzt zur Verantwortung zu ziehen. Gott beendet ihre Herrschaft und vor allem kündigt Gott in Vers 10 an, dass er seine Schafe retten will. Er will sie aus ihrem Maul erretten. Ja, wieder so ein schönes Bild, was Gott hier benutzt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, in nur zwei Versen, Vers 8 und Vers 10, benutzt Gott ganze 6-mal diese Formulierung, meine Schafe. Ja, daran erkennen wir, was Gott für eine Beziehung zu den Schafen hat. Sie gehören nicht diesen schlechten Hirten, sondern sie sind eigentlich sein Eigentum. Und deswegen ist er so besorgt um sie. Und genau deswegen ist auch der Fokus vom Rest des Kapitels nicht mehr auf den Hirten, die werden zwar gerichtet, das stimmt, das haben wir jetzt gesehen, sondern der Fokus ist ab jetzt auf den Schafen. Und wir werden sehen, wie Gott sich um sie kümmern wird. Viel wichtiger in diesem Kapitel ist Gottes Versprechen, dass er sein Volk retten wird. Das heißt, er gibt diesen verlorenen Schafen, die eigentlich hoffnungslos in ihrer Situation sind, eine echte Hoffnung. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Die Rettung wird erklärt und wir wollen die Verse 11 bis 16 gemeinsam lesen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich selbst will meine Schafe suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der inmitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und auf allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden, und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Wir sehen in diesen Versen, dass etwas ganz Zentrales sich verändert. Gott sagt gleich mehrmals, dass er sich selbst jetzt um seine Schafe kümmern wird. Jahwe wird das Schicksal seiner Schafe nicht mehr irgendwelchen Menschen überlassen, sondern er wird sich selbst um sie kümmern, er wird ihr Schicksal in die Hand nehmen. Weil Gott eingreift, verändert sich alles. Und in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, Verse 11 bis 16, gibt es im Wesentlichen 5 Dinge, die Gott seinen Schafen hier verspricht. Und ich will sie kurz nennen. Das erste finden wir in Vers 11 und Vers 12. Gott wird sich ihrer annehmen. Das heißt, Gott wird sein Volk zu sich nehmen und er wird selber dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Das zweite finden wir in Vers 12. Er wird sein Volk erretten. Wir lesen, er wird sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Klingt erstmal komisch, aber dieser Tag dieser dunklen Wolken meint nichts anderes als den Tag, wo Juda untergegangen ist, als sie erobert wurden. Und Gott verspricht, dass er sein Volk herausretten wird aus diesen fernen Orten, wo sie seitdem leben. Das dritte, was Gott hier verspricht, ist, er wird sie herausführen. Das könnt ihr in Vers 13 sehen. Er wird seine Schafe aus den Völkern herausführen. Das vierte ist auch in Vers 13, er wird sie zusammenbringen. Gott wird sie zusammenbringen und in ihr Land führen. Das heißt, Gott verspricht hier ganz explizit die Rückkehr aus dem Exil, dass sie eines Tages wieder an diesen Wohnort zurückkommen dürfen, den Gott ihnen schenken will. Und das fünfte und letzte ist, er wird sie weiden. Vielleicht ist euch das beim Lesen aufgefallen. In den Versen 13 bis 16 wird ganze 7-mal das Wort weiden oder irgendein Wort mit weiden benutzt. Ich will sie weiden, ich will sie weiden, ich will sie zum Weideplatz bringen. Das heißt, Jahwe betont hier, dass er sich vollumfänglich um sein Volk kümmern wird. Können wir uns vielleicht so vorstellen, wie er bringt sie in ein 5-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Versorgung. Ihnen wird nichts mehr fehlen. Sie werden ein richtig gutes und segensreiches Leben haben. Und mit diesen 5 Punkten ist auch gleichzeitig verbunden, dass Gott seine Beziehung zum Volk wiederherstellen wird. So wie ein Hirte seine Schafe liebt und die Schafe seine Stimme erkennen und ihn lieb haben, so wird Gott diese wunderbare Beziehung zu seinem Volk wiederherstellen. Und es gibt für sein Volk nichts Besseres, als bei ihrem Gott zu sein. Ich will nochmal besonders hinweisen auf Vers 16. Vers 16 ist nämlich sehr spannend. In Vers 4, wenn ihr in eure Bibel nochmal schaut, da gab es ja einige Anklagepunkte gegen die Hirten. Und genau die gleichen Anklagepunkte werden jetzt in Vers 16 nochmal aufgegriffen und sie werden in verkehrter Reihenfolge genannt und jetzt positiv. So, ich hoffe, wir haben das gesehen. Die verlorenen Schafe, die früher nicht gesucht wurden, sie werden von Gott gesucht. Das Verscheuchte holt er zurück. Verwundete Schafe verbindet er, schwache Schafe macht er wieder stark. Das bedeutet, alles, was das Volk früher erleiden musste, das macht Gott wieder gut. Er ist ein guter Arzt, der verbindet, der seinen Schafen das Pflaster aufdrückt, was sie brauchen. Das, was Menschen früher kaputt gemacht haben, das stellt Gott wieder her. Das bedeutet, das Volk, was in diesem babylonischen Exil ist, in ihrer Hoffnungslosigkeit, diese Verlorenen, sie bekommen hier ein geniales Versprechen von ihrem Gott. Eines Tages macht er alles neu. Er stellt sie wieder her. Hoffnungslose bekommen Hoffnung, dass ihr Gott sie eines Tages retten wird. Das bedeutet, wir dürfen hier drüber nachdenken, wie sich Gott hier eigentlich gerade vorstellt. Wir lernen hier auf ein Neues über seinen Charakter, dass er liebevoll und gut ist. Unser Gott ist liebevoll und gut. Er sieht uns in unserer Schwachheit. Auch da, wo wir selber schuld sind, dass es uns schlecht geht. Er sieht uns in unserer Schwachheit und er sehnt sich danach, uns zu helfen. Es hat mich sehr an ein Vers aus Jeremia 31, Vers 20 erinnert, wo wir einen Einblick bekommen in Gottes Herz in Bezug auf sein Volk. Ich lese euch das mal vor, Jeremia 31, Vers 20. Dort sagt Gott über Ephraim, also das meint Israel als Volk, ist mir Ephraim ein treuer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Ist das nicht eine geniale Aussage? Gott muss immer wieder an sein Volk denken. Sein Herz brennt für sein Volk. Er muss sich über sie erbarmen. Nicht, weil ihn irgendetwas dazu zwingt, sondern weil sein Herz dafür schlägt. Und genau das sehen wir auch in unserem Text. Er muss sich über sein Volk erbarmen, weil er sie so sehr liebt. Und wenn wir ein bisschen weiter in unserem Text schauen, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir haben jetzt bisher gesehen, dass Gott sein Volk erretten wird und diese Errettung wurde uns erklärt. Und jetzt sehen wir in den nächsten paar Versen, was passiert, nachdem er sein Volk gerettet hat. Er wird nämlich für Gerechtigkeit unter ihnen sorgen. Und ich lade euch ein, die Verse 17 bis 22 mit mir zu lesen. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr, siehe, ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet? Müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das Übrige mit euren Füßen trübe machen? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen: Siehe, ich selbst will Recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schultern weggedrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen. Und ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Also hier sehen wir jetzt, dass Gott die Schafe direkt anspricht. Es geht jetzt immer noch um sein Volk im Exil. Und hier merken wir, dass die Schafe nicht alle gleich sind. Ja, Gott spricht einerseits von Widdern und Ziegenböcken. Das meint in der Herde unter den Schafen den Teil, der sozusagen an oberster Stelle steht. Also Leute, die im Volk Macht und Verantwortung haben. Und gleichzeitig sehen wir in Vers 20 die nächste Kategorie von fetten und mageren Schafen. Und es sind Bilder und es meint eigentlich genau das Gleiche. Die fetten Schafe sind diese Widder und diese Ziegenböcke, also die Leiter im verbannten Volk. Und genau diese Leiter im Volk werden jetzt angeklagt. Wir lesen das in Vers 18 und Vers 19 und Vers 21. Gott sagt, sie nutzen ihre gute Weide selbst aus. Sie essen sie ab, sie trinken das frische Wasser, aber sie machen es für die anderen kaputt. Sie stoßen die schwachen Schafe weg, anstatt ihnen zu helfen. Das heißt, auch hier ist die Anklage, die Gott gegen diese Leiter im Volk hat, wieder ein asozialer Umgang. Sie drängeln sich vor andere weg, sie beuten ihre Mitjuden aus und sie sind sogar gewalttätig gegen andere. Also ich glaube, wir können uns das gut vorstellen. So ein Umgang zwischenmenschlich ist sehr schlimm, sehr ungerecht und auch sehr lieblos. Und Gott kündigt an, dass dieses falsche Verhalten der Schafe untereinander eines Tages ein Ende haben wird. Gott sagt dreimal, dass er Recht sprechen wird. Das heißt, er wird für Gerechtigkeit in seinem Volk sorgen. Er wird ihnen helfen, damit wieder alles mit rechten Dingen zugeht. Und er will sich besonders zu den Menschen seines Volkes stellen, die hilfsbedürftig sind. Und liebe Gemeinde, wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, dass Gott es sehr wichtig ist, wie sich sein Volk untereinander behandelt. Er will, dass es gerecht und rücksichtsvoll zugeht unter uns. Wir haben keinen Platz für Egoismus und Alleingänge. In der Gemeinde darf niemand ausgenutzt werden. Das Volk Gottes soll vielmehr ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig lieb haben, wo wir uns respektieren, wo wir uns dienen, wo wir uns unterstützen und füreinander da sind, wo wir eine Einheit sind, die zusammenhält. Das ist ganz so, wie Paulus in Galater 6, Vers 2 gesagt hat: Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist unser Auftrag. Und deswegen will ich dich persönlich fragen: Was für ein Schaf bist du? Achtest du darauf, wie es den anderen Schafen geht? Oder fährst du lieber deine Hörner aus und verletzt die anderen? Bevorzugst du bestimmte Schafe, die dir irgendwie besonders gut gefallen, und vernachlässigst andere, die eigentlich auch zur Herde gehören? Ich denke, die zentrale Frage für uns als Christen ist: Lieben wir unsere Geschwister in der Gemeinde so wie uns selbst? Wir sehen in unserem Text, unserem Hirten Jesus Christus ist es sehr wichtig, dass wir uns als Gemeinde gut und gerecht behandeln. Deswegen hoffe ich, dass wir diese Lektion mitnehmen. Wir haben jetzt bisher in unserem Text gesehen, dass Rettung angekündigt wurde, dass die Rettung erklärt wird. Und wir sehen in einem letzten Punkt, dass diese Rettung ein Ziel hat. Gott verfolgt ein Ziel mit dem, was er tut. Und dafür wollen wir noch einmal lesen, und zwar die Verse 23 und 24. Lest gerne mit mir. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Hier sehen wir jetzt, wie Gott sich etwas detaillierter, etwas genauer um sein Volk kümmern wird. Er zoomt einmal rein auf die Details. Und er sagt, dass er einen einzigen Hirten berufen wird. Das heißt, es braucht nicht ganz, ganz viele Hirten und es braucht vor allem keine schlechten Hirten, sondern ein guter Hirte ist genug. Der Hirte wird in Vers 23 Knecht David genannt. Knecht heißt hier nichts anderes, als dass diese Person ein Werkzeug in Gottes Händen sein wird. Und David erinnert uns natürlich an den bekannten König aus dem Alten Testament. David war aus dem Stamm Juda, also aus dem Stamm, aus dem die Könige im Volk kamen. Und ich sage euch bestimmt nichts Neues, wenn ich sage, im Alten Testament gibt es ja einige, sogar viele Versprechen von Gott, dass irgendwann ein Nachkomme Davids da sein wird, der perfekte König sein wird. Meistens wird dieser König Sohn Davids genannt, manchmal auch einfach David, so wie in Vers 23. Und genau das ist der König, der hier auch in Hesekiel 34 verheißen wird. Es ist ein König, den Gott benutzen wird, um sein Volk zu retten und wiederherzustellen. Und ich glaube, wir kennen alle diesen Retterkönig, der gekommen ist. Dieser Text erinnert uns so sehr an Jesus Christus. Jesus ist der gute Hirte und der König, der gekommen ist. Das sage ich nicht nur einfach so, sondern das sehen wir im Neuen Testament. Jesus hat selber beansprucht, dieser Hirte und König zu sein. So zum Beispiel in Matthäus 9. Dort lesen wir eine Begebenheit, als er auf der Erde gewirkt hat und gelebt hat, dass er einmal das Volk gesehen hat. Und dann heißt es in Matthäus 9, dass er Mitleid bekam, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Oder in Matthäus 15. Jesus hat gesagt, dass er gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Oder wir denken an Johannes 10, wahrscheinlich die bekannteste Stelle. Jesus verkündigt, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben lässt für die Schafe. Das heißt, Jesus ist der wahre Hirte. Jesus ist dieser wahre König, der hier versprochen wird. Gott wird sich um sein Volk kümmern durch Jesus Christus, sein Messias. Und das ist eine Botschaft, die sehr, sehr wichtig ist für uns alle, die wir heute da sind. Seht ihr, als Menschen sind wir in gewisser Weise wie Schafe, die ihren Hirten verlassen haben. Wir haben Gott verlassen. Wir haben gegen ihn rebelliert und tun das bis zum heutigen Tag. Wir tun so, als hätte Gott im Himmel uns nichts zu sagen und als wären wir selber die Hirten über unser Leben. Und das zeigt sich in unserem Leben und auch in der Welt, in der wir leben. So ist es nicht so, dass wir sehr oft sind wie so Schafe, die ihre Hörner ausfahren, um andere wegzustoßen und andere schlecht zu behandeln. Wir nutzen andere aus. Wir denken vor allem an uns selbst. Wir stoßen andere mit unseren Hörnern weg. Und so sündigen wir gegen andere Menschen. Und wir sündigen vor allem gegen Gott, der uns allen unser Leben geschenkt hat. Und so haben wir als Menschen eine Schuld vor Gott. Das gilt für dich und das gilt für mich. Und genau wenn wir daran erinnern, verstehen wir, wie genial das ist, was Gott uns hier in seinem Wort verspricht. Gott hat nämlich eingegriffen. Gott kam zu uns in Jesus Christus. Da, wo wir von ihm weggelaufen sind und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, kam er zu uns. Er ist uns nachgelaufen. Er wollte uns helfen und sich um uns kümmern. Dieser Hirte Jesus war bereit, für uns sogar zu leiden und zu sterben. Und durch seinen Tod können wir freigesprochen werden von der Schuld und von der Sünde, die wir vor Gott haben. Wenn wir Jesus vertrauen, dann werden wir versöhnt mit Gott im Himmel. Genauso haben wir das vorhin auch in dem Lied vor der Predigt gesungen. Ich zitiere das nochmal. Als ich einst dich noch nicht kannte und war blind in meinem Sinn, suchtest du mich, den Verirrten, gabst dein Blut und Leben hin. Ist das nicht schön? Genau das ist in Jesus Christus passiert. Er kam zu uns und er hat sein Leben gelassen für seine Schafe. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und es bedeutet, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir ihm unser Leben schenken, dann schenkt er uns Frieden mit Gott. Und dieser Frieden ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, das erleben wir heute und das haben auch die Juden damals erlebt. Sie wussten ja aus eigener Erfahrung, was es heißt, im Krieg mit Gott zu sein. Deswegen waren sie verbannt in der Ferne. Aber Gott bietet ihnen Frieden an. Und genau das sehen wir in Hesekiel 34, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Ich will die Verse 25 bis 29 mit uns lesen. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein. Und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich seinen Ertrag. Und sie sollen sicher sein in ihrem Land. Und sie sollen sicher in ihrem Land wohnen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie knechten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr ertragen müssen. Am Anfang von Vers 25 ist das Zentrale, was wir in diesen Versen sehen sollen. Gott sagt, ich will einen Friedensbund mit ihnen machen. Das heißt, Gott verspricht ihnen Frieden. Frieden in der Bibel, Shalom, ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es geht viel tiefer. Shalom meint völlige Harmonie, echte Sicherheit und Freude und so weiter und so fort. Und diese Verse beschreiben, dass dieser Frieden Gottes kommen wird durch einen Bund. Ja, Gott macht einen Friedensbund mit seinem Volk. Und ich will nicht auf jedes Detail dieser Verse eingehen, sondern nur drei kurze Aspekte nennen, was dieser Friedensbund mit seinem Volk bedeutet. Das erste, das Volk wird beschützt sein vor bösen Tieren, damit sie sicher wohnen können. Das heißt, es wird keine Menschen mehr geben, die ihnen das Leben schwer und unsicher machen. Dann zweitens, Gott verspricht, dass sie wieder ins Land kommen dürfen. Das heißt, er verspricht seinem Volk, ihr werdet wieder an dem Ort des Segens in eurem verheißenen Land wohnen. Und drittens, Gott wird sie vor feindlichen Völkern bewahren. Das heißt, sie werden nicht noch einmal erobert und versklavt. So, das heißt, alles Furchtbare, was das Volk jetzt gerade erlebt als Gottes Strafe, das wird sich eines Tages ändern. Gott wird sie aus dem Exil retten. Gott wird sein Volk ganz neu machen. Und er wird sie zurückführen in sein verheißenes Land, wo sie gut und sicher wohnen können. Das ist dieses große Versprechen, was uns Hesekiel 34 gibt. Die große Rettung, die er Verlorenen ankündigt. Und wir sehen ganz am Ende unseres Textes, dass Gott damit ein Ziel verfolgt. Und das ist das Letzte, über das wir gemeinsam nachdenken wollen. Lasst uns nochmal lesen, Vers 30 und Vers 31. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Wir sehen hier, das ultimative Ziel, was Gott verfolgt mit seinem Rettungsplan, ist Erkenntnis. Das sehen wir direkt am Anfang von Vers 30. Das wesentliche Problem, was das Volk Gottes über die Jahrhunderte hatte, war, dass sie Gott nicht wirklich erkannt haben. Ja, sie wussten sehr viel über ihn. Sie kannten Teile aus Gottes Wort, sie kannten Teile vom Gesetz, aber sie haben ihn nicht wirklich gekannt. In seinem Charakter, in seiner Schönheit. Sie haben wahrscheinlich viel über Gott gewusst, aber sie haben niemals erlebt, dass er die Quelle allen Segens ist. Und dieses Grundproblem, wenn wir das Alte Testament lesen, ich finde es so tragisch, ja, wenn wir die Geschichtsbücher lesen, es passiert eigentlich immer genau das Gleiche. Und das Grundproblem, was sie haben, ist, dass sie ihren Gott nicht wirklich kennen. Und deswegen ist es so erstaunlich, was Gott in unserem Text hier verspricht. Er sagt, dass er dieses Problem lösen wird und dass sie ihn wirklich kennenlernen dürfen, sein Wesen, sein Charakter, seine Taten. Etwas genauer gibt es eigentlich zwei Aspekte von dem, was sie erkennen werden. Lasst uns das noch kurz anschauen. In Vers 30, der erste Aspekt von dem, was sie erkennen werden, ist, dass er bei ihnen sein wird. Jetzt gerade erlebt das Volk, was das hört, ja, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein im Exil. Das ist schrecklich. Als Menschen hat Gott uns ja für ihn gemacht. Das bedeutet, wenn wir bei ihm sind, dann geht es uns wirklich gut. Man kann sagen, Gott ist für uns so wie die Sonne für Blumen. Nur wenn die Sonne mit ihrer Wärme auf die Blumen strahlt, dann gehen sie auf und es geht ihnen richtig gut und sie zeigen ihre ganze Schönheit. Und so ist es auch mit uns Menschen. Und Gott verspricht hier, dass er eines Tages bei seinem Volk sein wird. Er wird bei ihnen wohnen und damit wird er ihnen das größte Geschenk machen, das es überhaupt gibt. Besser als ihr Land, besser als ein guter Weideplatz ist er selbst. Er ist das größte Geschenk. Also das ist das Erste, was das Volk Israel erkennen wird. Und es gibt auch noch einen zweiten Aspekt in Vers 30. Sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin und dass sie das Haus Israel, mein Volk sind. Ihr Gott und mein Volk. Das heißt, er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Im Alten Testament wird diese Formulierung mehrmals benutzt und sie ist ganz, ganz wichtig, immer dann, wenn es um einen Bund geht. In der Bibel werden mehrere Bünde geschlossen und sie sind entscheidend dafür, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Ein Bund kann man sich so vorstellen wie ein Versprechen, wie einen Eid, den Gott schwört. Und der bedeutet, dass Gott und Menschen ganz eng miteinander verbunden sein werden. Dass sie in einer besonderen Beziehung miteinander stehen. In so einem Bund gibt es mehrere Versprechen, die Gott macht. Es gibt Rechte, aber es gibt auch Pflichten, also Dinge, die dem Volk geschenkt werden, aber auch Dinge, die sie tun müssen. Und wenn Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, dann erkennen wir daran, Gott und Mensch gehören wieder zueinander. Sie leben wieder in einer engen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist schöner und besser als alles, was wir in dieser Welt kennen. So die schönste Ehe, die beste Freundschaft, das tollste Verhältnis zu deinen leiblichen Geschwistern, was auch immer, all das ist nur ein schwacher Schatten für die Beziehung, die zu Gott möglich ist. Wenn er unser Gott ist und wenn wir sein Volk sind. So, und ich habe schon gesagt, diese gewaltige Rettung, mit der Gott dieses Ziel der Erkenntnis verfolgt, das erfüllt sich, sie erfüllt sich in Jesus Christus. Und es ist so passend, dass wir später das Abendmahl feiern werden. Weil als Jesus das Abendmahl damals vor 2000 Jahren eingesetzt hat, da hat er ja den Kelch genommen und dann gesagt, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden. Das heißt, im Blut von Jesus wurde dieser neue Bund geschlossen, den Gott versprochen hat. Diese innige Beziehung zwischen Gott und Mensch wird in Jesus, in seinem Blut, in seinem Bund wiederhergestellt. Das bedeutet, diese zwei Dinge, die Gott verspricht, dass er bei seinem Volk ist und dass er diese besondere Beziehung zu ihnen haben wird, das erfüllt sich in Jesus, wenn wir auf ihn vertrauen. Er schenkt uns Vergebung unserer Sünden. Er schenkt uns Errettung vor Gott, vor der Sünde, vor dem Teufel, vor dieser Welt. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann ist Gott im Himmel unser Gott, unser Vater, der uns liebt, dem wir vertrauen dürfen, dessen Kinder wir sein können. Und er ist bei uns. Und darauf dürfen wir einerseits zurückschauen. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Wir sind in Jesus schon erlöst. Er ist schon unser guter Hirte. Er ist der König, der sein Reich eines Tages vollenden wird, der es schon angefangen hat. Wir haben jetzt schon Frieden mit Gott, wenn wir auf Jesus vertrauen. All das wurde uns schon geschenkt. Und das ist wunderbar. Und gleichzeitig dürfen wir als Christen nicht nur zurückschauen, sondern wir dürfen nach vorne schauen auf die Rettung, die noch auf uns wartet. Unser Retter wird wiederkommen. Jetzt sehen wir ihn noch nicht, aber wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden dann eine Gemeinschaft und eine Beziehung mit ihm haben, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wir erleben Gemeinschaft mit Gott auf einem ganz anderen Level. Der Tag wird der Tag sein, wenn Jesus die ganze Schöpfung neu macht, wenn er sein Königreich vollendet, wenn wir dann mit ihm leben dürfen, im Shalom, im Frieden, in Sicherheit, in vollkommener Harmonie, in Freude. Und ich glaube, das ist so wertvoll für uns, also auch als Christen, trotz Jesus und trotz diesem Blick aufs Kreuz, können wir uns doch manchmal hoffnungslos und verloren fühlen. Was auch immer daran schuld ist. Unsere Umstände, Mitmenschen, die Welt, in der wir leben, ganz oft wir selber. Wir können uns hoffnungslos fühlen. Und deswegen, wie genial ist es, dass Gott uns Hoffnung verspricht und dass er ankündigt, dass er uns aus unserem kaputten Leben befreien wird, wenn er wiederkommt. Ich will schließen mit den Worten von Jesus aus Offenbarung 22, dem letzten Buch, dem letzten Kapitel in der Bibel. Jesus Christus spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen als deine Gemeinde, dass du unser Hirte bist und dass wir deine Schafe, deine Herde sein dürfen. Und wir danken dir dafür, dass du als der gute Hirte dein Leben für uns gelassen hast und dass wir zurückblicken dürfen aufs Kreuz und auf die Auferstehung und jubeln dürfen über deine Rettung. Und wir danken dir dafür, dass wir gleichzeitig nach vorne schauen dürfen. Wir danken dir, dass du versprochen hast, dass du uns nicht in dieser kaputten und sündigen Welt zurücklassen wirst, sondern dass du wiederkommst und dass du uns dann zu dir führst, damit wir für immer in deiner Gemeinschaft leben dürfen. Herr, wir wollen beten, dass du diese Sehnsucht nach deiner Wiederkunft in uns immer größer werden lässt. Wir wollen beten, dass wir uns darauf freuen und darüber jubeln, mit dir Gemeinschaft zu verbringen. Und wir wollen beten, dass diese hoffnungsvolle Perspektive uns tröstet und uns ermutigt, da wo wir niedergeschlagen sind. Und wir wollen beten, dass auch in der kommenden Woche, die jetzt auf uns wartet, dass wir mit dieser Perspektive deiner großen Rettung anders leben. Dass wir Schafe sind, die dem Hirten gehorchen. Dass wir auf deine Stimme hören. Dass wir dir folgen. Und dass wir dich lieben und dass wir auch die anderen Schafe lieben. Und wir wollen beten, wenn wir jetzt Lieder singen und wenn wir später dein Abendmahl feiern, dass wir uns jubelnd freuen dürfen über die Rettung, die du uns in Jesus Christus schenkst. Und dass wir warten auf den Tag deiner Wiederkunft. Wir beten in Jesu Namen. Amen.